Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Pressesprecher des Manuela Kienzes Verlages. In dieser Veranstaltung geht es um das im Manuela Kienzel Verlag erschienene Buch Stauferkind. Friedel, der Junge vom Hohen Stauferkind. Der Autor Nikolaus Knoblauch, geboren 2000 in Geislingen, begann mit 10 Jahren zu schreiben. Er gewann bereits zahlreiche Schreib- und Schülerwettbewerbe, darunter auch 4 Landespreise und den in der Zeitschrift National Geographic Kids in Zusammenarbeit mit Cornelia Funke. Beim Schreibwettbewerb Karl May Junior zählt er ebenfalls zu den Preisträgern. Durch den Gewinn des Schüler-Staufer-Preises 2016 fand er Zugang zu den Staufern und ihrer Zeit. Den Gewinnertext verfasste er weiter zu diesem Buch, seinem Romandebüt. Und er ist derzeit noch Schüler an einer kaufmännischen Schule im oberen Vilstal. Herr Knoblauch, wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen?
Als Kind wurde mir bereits schon viel vorgelesen. Ich liebte es, Geschichten zu hören, aber auch selber zu lesen. In der 1. und 2. Klasse gehörte dies zwar nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, aber ab der 3. Klasse entdeckte ich langsam das Lesen für mich, denn mein Vater versprach mir anfangs für jedes gelesene Buch 1 Euro. Sie können sich sicherlich denken, dass dieses Geld den Betrag meines eigentlichen Taschengelds schnell überstieg. Aber schnell merkte ich, dass die Welt der Bücher, die es zu entdecken gab, unheimlich interessant war. Und so wurde das Lesen bald zu einem Selbstläufer. Mit 10 Jahren fing ich dann an, selber Geschichten zu schreiben und beteiligte mich an meinem 1. Schreibwettbewerb mit dem Thema Mein größter Wunsch. Ich gewann mit meiner Geschichte auf Anhieb den 2. Preis. Ich erfuhr dort viel Zuspruch von der Autorin Lioba Happel, die mich ermunterte, weiterzuschreiben, was ich auch tat. Und so gewann ich im Laufe der Zeit einige Preise.
Und Ihr erstes Buch haben Sie Europa gewidmet. Wie kamen Sie dazu?
Beim Schreiben meines Buches fiel mir auf, dass diese Kleinstaaterei, welche zu dieser historischen Zeit herrschte, ständig zu Krieg und Auseinandersetzungen führte. Deshalb gelangte ich bei meiner Arbeit zu der Überzeugung, dass unser heutiges Europa als Friedensgarant sehr wichtig ist, wenn wir nicht zu den Auseinandersetzungen der Vergangenheit zurückkehren möchten.
Im Buch Stauferkind geht es um den jungen Barbarossa. Nach dem Tod seiner Mutter kommt der 8-jährige Friedel auf die Stammburg seines Vaters, den Hohen Staufen. Plötzlich mehr oder weniger auf sich allein gestellt, erlebt er mit einem gleichartigen Buben aus dem Gesinde der Burg zahlreiche Begebenheiten und Ereignisse dieser Zeit, die ihn prägten und für sein späteres Leben vorbereiteten. Nichts ahnend, später als künftiger Kaiser Friedrich Barbarossa in die Geschichte einzugehen. Warum haben Sie gerade das Thema der Staufer und gerade den jungen Barbarossa gewählt?
Da ich im Land der Staufer wohne, dazu erzähle ich gleich noch etwas, gibt es bei uns alle 2 Jahre einen Schüler-Staufer-Wettbewerb, den die Stauferstiftung Göppingen im Jahr 2016 mit dem Thema Mein Hohen Staufen ausgeschrieben hatte. Dazu muss man wissen, dass der Hohen Staufen ein Berg bei Göppingen ist, auf dem im Mittelalter einst die Stammburg des Adelsgeschlechts der Staufer stand. Ich überlegte, was mir zu diesem Thema einfiel und kam darauf, dass doch die mit dem Stauferland am meisten verbundene Figur Kaiser Friedrich Barbarossa war. Ich dachte mir, dass dieser doch auch einmal ein Junge gewesen sein musste und fragte mich, wie er zu dem geworden war, was er war. Denn die Wurzeln einer großen Person liegen oft in seiner Kindheit. Ich fragte mich, welche Ereignisse und Begebenheiten hatten wohl dazu geführt, dass Barbarossa zum großen Kaiser geworden war. Ich fing an, meine Geschichte zu schreiben, über Friedel, den Jungen vom Hohen Staufen, und stellte dabei fest, dass fast gar nichts über seine Kindheit berichtet wurde. Es gab ein Geburtsjahr und Waiblingen als vermuteten Geburtsort und den Bericht, dass seine Mutter früh gestorben war. Sein Vater war der Herzog Friedrich von Schwaben, der 2., der Einäugige gewesen. Außer ein paar Daten hinsichtlich der Burgen und Ereignisse in dieser Zeit war vieles meiner Fantasie überlassen. Ich folgte diesen Spuren und entdeckte, dass zuvor noch nichts über seine Kindheit geschrieben wurde. Im November 2016 gewann ich dann in der Altersgruppe 3 den 1. Platz bei diesem Wettbewerb und ich wurde bei der Preisverleihung dazu ermuntert, diese Geschichte, vielleicht als Buch, weiterzuschreiben. Und dies habe ich dementsprechend auch getan. Nun aber noch ein paar kurze Sätze zu den Staufern. Zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd liegt das Stauferland, das Stammland der Staufer. In der Zeit um 1100 bis 1300 brachte das Staufergeschlecht mehrere schwäbische Herzöge und römisch-deutsche Könige und Kaiser hervor. Einer der bedeutendsten Herrscher aus dem Geschlecht der Staufer war wohl Kaiser Friedrich Barbarossa, von welchem mein Buch handelt. Aber mein Buch handelt nicht von dem alten Kaiser, sondern von dem Kind, das er einmal gewesen war, dem Stauferkind Friedel vom Hohenstaufen.
Bekommen wir eine Kostprobe?
Ja, gerne. Begeben wir uns also auf Zeitreise in das Jahr 1130 ins Mittelalter und hören Kaiser Friedrich Barbarossa zu, wie er sich an seine Kindheit erinnert. Denn so könnte es gewesen sein. Ich trieb mich viel in den Wäldern herum, aber am besten gefiel es mir immer am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, der bei uns Dominika genannt wurde. Wenn Hannes mit seiner Arbeit fertig war und wir gemeinsam ein paar freie Stunden verbringen konnten, um durch die Landschaft zu streifen. Heute war wieder so ein Tag. Ein strahlender, kalter Wintertag mit blauem Himmel und in der Ferne kleine Wölkchen, die wohl einen baldigen Wetterwechsel ankündigten. Nachdem wir uns in der Vorratskammer mit etwas Essen eingedeckt hatten, ritten wir auf Aramis in Richtung eines steilen Passes, der auf die Alp hinaufführte, um die Gegend in diesem Gefilden erkunden zu können. Artes zog über uns Kreise am Himmel und hielt Ausschau nach Beute. Weiter oben befand sich der kleine Pass, den auch die Händler nutzten, um Waren von oben nach unten zu bringen und umgekehrt. Allerdings war er sehr gefährlich, weil er eine extreme Steile hatte und so eng war, dass kaum zwei Reiter aneinander vorbeikamen. Er wurde Steigle am Geiren genannt und lag zwischen den Alpbergen. Mal sehen, ob das wirklich so gefährlich ist, wie alle sagen, unterbrach ich unsere Gedanken, den Hannes und ich schweigend nachgegangen waren. Schon lange wollte ich mir das mal ansehen. Hier sollen schon viele verunglückt sein. Beim Hochreiten sahen wir links und rechts der Wegstrecke viele Kreuze stehen, die das zu bestätigen schienen. Aramis schnaufte schwer mit uns auf seinem Rücken. Diese Steigle war sogar für ihn eine Herausforderung. Er fing an, vor Anstrengung zu schwitzen. Plötzlich blieb Fleckle, der uns begleitete, stehen und spitzte die Ohren. Ich hielt Aramis ebenfalls an. Ich beobachtete meinen Hund. Er schien etwas zu hören, was ihm Angst machte. Und jetzt konnten wir es auch hören. Es war ein lautes Krachen und ein Poltern, das bedrohlich näher kam, begleitet von lauten Schreien und Rufen. Zwischendrin wieherte ängstlich ein Pferd. Die Muskeln von Aramis waren plötzlich zum Zerreißen gespannt. Und ich wartete darauf, dass er, obwohl er sonst von ruhigem Temperament, in Panik flüchten würde. Doch wohin? Ein enger, steiler Pfad lag vor uns und ebenso hinter uns, aus groben Steinen, die die Flucht unmöglich machten. Halt dich fest, konnte ich gerade noch an Hannes Gewand hervorbringen, als ich die Katastrophe bereits auf uns zukommen sah. Etwa 90 Fuß in vorn rutschte und polterte ein großer Holzwagen auf uns zu, der nur noch von einem Pferd gebremst wurde, das er vor sich her schob und ihm wilde Panik in den Augen stand. Die Leute schienen bereits abgesprungen zu sein und der Wagen drohte, das Pferd zu überrollen und dann in Folge wohl auch uns. Spring, rief ich Hannes zu. Und während ich auf die linke Seite vom Pferd sprang, was sich im Nachhinein erst nicht so klug herausstellte, warf sich Hannes auf die rechte Seite. Aramis wendete in Panik auf der Hinterhand um und flüchtete, so schnell, als es ihm möglich war. Den Berg hinab, begleitet von Fleckle, der ebenfalls von Angst getrieben wurde. Nur noch wenige Fuß trennten uns von dem Fuhrwerk. Links neben mir ragten steile Felsen auf. Vergeblich versuchte das Tier, den Wagen zu bremsen. Immer unbarmherziger rutschte der Wagen diesem in die Hinterbeine. Es versuchte, seine Beine in den Boden zu stemmen, um den Wagen zu bremsen. Aber das Gewicht des Wagens schob zu heftig. Der eisige Weg tat sein Übriges. Unerbittlich kam sie näher. Wie in Zeitlupe, würdet ihr heute wohl sagen. In meiner Not stammelte ich noch ein kurzes Stoßgebet zur Rettung aus dieser Gefahr zu unserem Herrgott. Das Pferd rutschte bereits auf seinen Knien, direkt auf mich zu. Wie angewurzelt stand ich da, bis mich jemand in letzter Sekunde an der Hand auf die andere Seite wegzog und ich einen Schlag am Kopf verspürte, der mich ohnmächtig werden ließ. Als ich wieder erwachte, lag ich in einer Behausung, so einer Art Hütte. Mein Kopf tat weh und auch mein restlicher Körper fühlte sich an, als wäre überrollt worden. Vorsichtig sah ich an mir runter. War noch alles dran? Ja, schien wohl so. Ich tastete mich vorsichtig ab. Da am Kopf war ich dick verbunden und er tat auch weh. Na, zum Glück nur da oben, murmelte ich leise und geschwächt. Ja, von Glück kannst du wirklich reden. Ich erkannte Hannes Stimme. Ich pinselte, denn das Licht tat meinen Augen noch weh und ich fühlte mich besser, wenn ich diese zuließ. Na, du wärst wohl nicht mehr unter uns, wenn ich es nicht geschafft hätte, dich auf die andere Seite zu ziehen. Du standest da wie angewachsen. Ich dachte schon, du wirst versuchen, den Wagen anzuhalten, meinte Hannes lachend. Du hast wirklich Glück gehabt. Na dann, vielen Dank für die Rettung, Hannes. Passt was gut bei mir. Wo sind wir hier? Die Leute, die uns gefunden haben, haben uns hierher gebracht und dafür gesorgt, dass uns geholfen wird. Wie geht es dir? Bist du verwundet? Mir geht es soweit gut, bis auf meinen Arm. Was ist denn mit deinem Arm? Ich öffnete mühsam meine Augen. Na, der blutete ganz stark und musste versorgt werden. Aber ich weiß nicht, wie ich so meiner Arbeit als Küchenjunge nachkommen soll. Na, darüber mach dir mal keine Sorgen. Überlass das mir. Immerhin hast du mein Leben gerettet. Die Kälte zog trotz des Feuers in die kleine Hütte. Ich fröstelte. Meine Finger spürte ich schon fast nicht mehr. Ich hatte wohl zu lange draußen gelegen. Hannes schien das zu bemerken. Friedel, falls du frierst, kann ich dir etwas zeigen, was dich erwärmen wird. Nur zu, Hannes, gerne. Mit Mühe führte mich Hannes aus der Hütte zu einem kleinen Becken inmitten von groben Steinen, in welchem sich trübes, braunes Wasser befand, von dem Dunst und Nebel aufstieg. Dort hinein, Friedel, in die warmen Quellen. Ich zitterte schon vor Kälte und hatte es eilig, ins Wasser zu kommen. Als ich die Treppe ins Wasser ging, kam mir wohltuende Wärme entgegen, die auf meiner kalten Haut prickelte. Ich ließ mich ins warme Wasser gleiten und mein Körper erwärmte sich langsam. Plötzlich bekam ich entsetzliche Schmerzen in meinen Fingern. Hannes, was ist das? Rief ich erschrocken. Nimm die Finger aus dem Wasser. Das kommt durch die schnelle Erwärmung. Es geht gleich wieder vorbei. Das hörte dich ab, Friedel, lachte Hannes kurze Zeit später. Und ich spürte wirklich, wie der Schmerz nachließ. Inzwischen war auch Hannes im Wasser. Er musste aber auf seinen verletzten Arm aufpassen. Mann, tut das gut, meinte Hannes zufrieden. Sag mal, weißt du, wo Aramis, Artes und Fleckle sind, wollte ich wissen. Also Aramis haben wir gefunden, aber ich glaube, Fleckle ist vor lauter Schrecke weggelaufen. Artes ist sicher zurück zum Stauf geflogen. Na, dann gibt wenigstens einer zu Hause Bescheid. Hoffentlich taucht der Hund bald wieder auf, sonst müssen wir ihn morgen suchen. Sag mal, Hannes, was ist das für ein Badewasser? Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Ich auch nicht. Das hat mir die alte Frau erzählt, die uns verbunden hat. Sie sagte etwas von alten Heilquellen, die schon die alten Römer benutzten, als sie hier herrschten, und die fast vergessen sind. Nur wenige kennen diese Stelle. Das Wasser kommt so warm aus dem Boden und auch das Wasser aus den Trinkquellen schmeckt irgendwie anders als bei uns. Das muss ich gleich testen. Und nahm eine Hand voll von des braunen Wassers in den Mund. Es schmeckte grauenhaft nach faulen Eiern und ich spuckte es in hohem Bogen wieder aus. Doch nicht das Badewasser, Friedel. Hannes sah mich an und schüttelte grinsend den Kopf. Er reichte mir einen Krug. Vorsichtig trank ich einen Schluck. Das Wasser hatte einen eigenen Geschmack, aber schmeckte gut. Die alte Anna hat gesagt, dass es bei Krankheit hilft, erklärte Hannes. Der Abend brach bald darauf herein. Und als wir aufgewärmt in die Hütte zurückkehrten, wartete dort eine alte Frau auf uns, die uns wortlos ein Teller Suppe und ein Stück Brot reichte. »Hab Dank, gute Frau«, sprach ich. Sie sah mich an. »So, so, ein wohlerzogener Junge«, murmelte sie. »Ich bin der Friedel«, stellte ich mich vor. »Das weiß ich schon«, und sie deutete auf Hannes. »Danke, dass du dich um uns gekümmert hast.« »Schon gut, dafür wurde ich ja bezahlt.« Ich schaute sie ungläubig an. Ja, als die Fuhrleute an deinem Wappen erkannten, aus welchem Hause du kommst, haben sie mir Geld gegeben und sich schnell verabschiedet. Sie hatten wohl Angst und schauten, dass sie schnell weiterkamen. Morgen macht ihr euch am besten wieder auf den Weg nach Hause. Ich möchte nämlich keinen Ärger. Machen wir. Weißt du, wo mein Pferd ist? Ja, das habe ich auf den Berg gebracht. Dort gibt es einen Stall und einen Schmied. Dort müsst ihr es holen. Der Berg ist dort drüben. Sie nahm uns mit zur Tür und zeigte in der Dunkelheit auf einen Berg, der im Mondschein nur schemenhaft zu erkennen war. Aber man konnte oben den Lichtschein eines Feuers wahrnehmen. Heute Nacht könnt ihr hier schlafen, ließ uns Anna wissen. In dieser Nacht schneite es heftig. Das Öffnen der Türe bereitete uns bereits Schwierigkeiten. So hoch lag der Schnee. Es hatte in der letzten Nacht gut und gerne 2 Ellen geschneit. Nach einem kurzen Frühstück gab es für jeden einen großen Löffel gekochten Getreidebrei. Dann wollten Hannes und ich den Berg erklimmen. Aber zuerst machten wir uns daran, den Bach zu überqueren, der zwischen uns und dem Berg lag. Anna hatte gesagt, dass es an einem kleinen Stück weiter oben Steine im Wasser gibt, die uns das Überqueren trockenes Fußes erleichtern sollten. Es war gar nicht einfach, diese Stelle zu finden, bei diesem vielen Weiß. Aber dann endlich wurden wir fündig. Alle Steine hatten ein Schneehäubchen und waren dementsprechend rutschig. Ich lief voraus und Hannes hinterher. Das gab bestimmt ein lustiges Bild ab. Wir wackelten und schwankten über die großen Steine, balancierten und dabei mit unseren Armen wedelt und versuchten, das Gleichgewicht zu halten, um nicht in den kalten Bach zu fallen oder hineinzutreten. Ein letzter Sprung und schließlich hatten wir es an das andere Ufer geschafft. Weiter ging es den steilen Berg hinauf. Wir mussten uns einen Weg durch die weiße Pracht bahnen, was ganz schön anstrengend war. So wurde uns wenigstens nicht kalt. Stampfend zerteilten wir den unberührten Schnee mit unseren Spuren. Den Weg konnten wir nur ahnen und wenn man etwas zu weit nach rechts geriet, kugelte man den Berg wieder ein Stück hinunter, was uns natürlich großen Spaß machte. Plötzlich, ganz unvermittelt, traf mich ein Schneeball mitten ins Gesicht. Ich blickte mich um, denn ich hatte Hannes im Verdacht, aber der konnte mit seinem Arm ja nicht geworfen haben. Hannes, hast du? Schon traf mich ein zweiter Ball, der mir die Kappe vom Kopf schoss. Wir beeilten uns, hinter den Büschen Deckung zu suchen. Wer war das? Flüsterte ich Hannes zu, der jedoch mit den Schultern zuckte. Noch 2 weitere Schneekugeln flogen in unsere Richtung. Dieses Mal konnte ich erkennen, woher sie kamen. Etwas weiter oben stand jemand in unserem Alter und zielte auf uns. Ich warf ebenfalls einen Schneeball und traf den Angreifer an den Schultern. Man konnte es lachen hören. Schon gut, ich ergebe mich. Ich konnte einfach nicht widerstehen, auf euch zu werfen. Eine magere Gestalt in Stiefeln und Beinkleid kam auf uns zu, die Kappe tief ins Gesicht gezogen. Die roten Wangen zeugten von einer gesunden Gesichtsfarbe. Ich grüße euch. Mein Name ist Jo. Ich habe bereits auf euch gewartet. Tolle Begrüßung, murmelte ich etwas angesäuert und hob meine Kappe wieder auf. Dabei versuchte ich, den Schnee auf meiner Kleidung abzuklopfen. Begrüßt du alles so? Nö, eigentlich nicht, aber bei euch beiden konnte ich einfach nicht widerstehen. Ihr wart ein zu gutes Ziel und ich habe wohl voll ins Schwarze getroffen. Ihr kommt wohl euer Pferd holen, ein schönes Tier. Geht es Aramis gut? Aramis ist also sein Name. Es geht ihm gut, aber den Schreck steckt ihm noch ganz schön in den Knochen. Ich habe ihn abgerieben und gefüttert und heute Morgen hatte er sich wieder beruhigt. Er ließ dich an sich heran. Gewöhnlich mag er nur Leute, die er kennt, warf ich schnell ein. Ja, aber nur mich. Mein Vater ist Schmied und ich habe bereits Erfahrung mit Rössern. Die Fuhrleute ließ er nicht an sich heran. Der Gaul hat Charakter, erwiderte Jo. Sag mal, wieso wohnt ihr denn so weit hier oben, wollte ich wissen. Das wirst du gleich sehen. Oben angekommen erkannte ich warum. Man hatte von hier oben einen spektakulären Blick, der einen das ganze Gebiet überblicken ließ. Ein kleiner Fluss schlängelte sich durch das Tal. Rechts im Tal waren ein paar Behausungen und ein Kirchlein. Das ist Heckingen, Jo deutete östlich. Und diese Hütten direkt da unten, das ist Hitzenbach, erklärte Jo. Keiner konnte hier hochkommen, ohne dass er gesehen wurde. Wow, ich pfiff durch meine Zähne. Das wäre ein guter Platz für eine Burg, die wäre echt uneinnehmbar. Wohnt ihr schon lange her? Solange ich denken kann, ich sah mich um. Ein paar Steinhütten standen hier oben, umgeben von ein paar Bäumen.
Herr Knoblauch, vielen Dank. Selbstverständlich steht Herr Knoblauch hier noch für weitere Fragen und zur Diskussion zur Verfügung. Das Buch können Sie am Büchertisch hier am Ausgang direkt erwerben. Herr Knoblauch signiert es Ihnen gerne. Und danach steht Ihnen Herr Knoblauch auch noch in Halle 3 am Stand D103, dem Messestand des Manuela Kienzel Verlages, zur Verfügung. Sie sind dort herzlich willkommen.
Aufgrund der geringen Teilnahme habe ich das mit den Fragen hier weggelassen.
Ja, ja, ist logisch.
Ja, das.
Da wäre wahrscheinlich ohnehin nichts gekommen.
Genau.
Der Laptop bewegt sich noch, oder?
Ja.
Okay, gut, dann ist gut. Ich nehme es nicht persönlich.
Ja, genau. Das ist
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.